Ja, liebe Gemeinde, schön, dass ihr alle da seid, auch heute an diesem Sonntagabend um 17 Uhr. Wir haben heute als Predigttext das Segenswort, das wir am Ende jedes Gottesdienstes hören. Das ist aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Und da heißt es, der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron, deinem Bruder, der war der oberste Priester, und seinen Söhnen, die haben dieses Amt qua Geburt mitgeerbt als Priester, und die sollen segnen. Das ist wichtig, ja, es ist der priesterliche Dienst, den Segen zu sprechen, und deshalb soll Mose das jetzt sozusagen einrichten, dieses initiieren. Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Und dann kommt die Segensformel, die uns hinlänglich bekannt ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass oder damit ich sie segne. Wenn man uns sehr vertraut, wir kennen es fast auswendig, würde ich sagen, wenn man genauer hinschaut, ist das eine Fülle von Aussagen, die uns hier begegnet macht. Es ist auch wunderbar, wie so ein Wort total dicht mit Sinn gefüllt ist. Nun will ich nicht stundenlang reden, sondern nur einige Minuten. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir machen das ganz einfach. Wir nehmen uns die Verben aus diesem Text. Die Verben sind hier nämlich die den Inhalt machen, was Gott machen will. Ich habe diese Predigt überschrieben, segnen, Doppelpunkt, Gottes Namen auf Gottes Volk legen. Dazu würde ich gerne mal zuerst gleich mal erklären, es ist ja im letzten Vers, da habe ich das Thema hier, so sollt ihr meinen Namen auf die Israeliten legen. Nun ist ja etwas hinlegen, das macht man mit einer Sache, mit einem Ding, etwas Konkreten. Aber der Name ist ein Abstraktum eigentlich. Den Namen kannst du nicht anfassen. Den kannst du nennen, den gibt es, aber du hast ihn nicht in der Hand. Der steht auch nicht irgendwo da, der steht vielleicht irgendwo geschrieben, aber das ist ein abstrakter Begriff, der Name eines Menschen oder der Name Gottes in dem Fall. Wie kann man etwas Abstraktes auf jemanden legen? Dahinter steht, und das hilft uns, dieses Verständnis, dahinter steht eine ganz frühe juristische, ein juristischer Fakt. Was ist nämlich mit dem Volk Israel passiert? Das ist aus dem Adoptionsrecht. Das Volk Israel war ein Volk unter allen Völkern, aber Gott hat es auserwählt und zu seinem Volk gemacht. Er hat es quasi adoptiert. Und wenn jetzt die Priester nach dem Geschehen am Sinai und dem Bund mit den 10 Geboten, wenn jetzt die Priester das Volk, das Gott erwählt hat, auserwählt hat, dass es sein Volk, seine Kinder sind, dann sollen die Priester den Namen Gottes auf dieses Volk legen, damit sie mit seinem Namen genannt werden. Das sind die, die den Namen Gottes tragen, die zu Gottes Familie gehören sozusagen. Das steckt dahinter, den Namen auf jemanden legen. So ist das gemeint. Und das soll jedes Mal geschehen, wenn die Priester den Segen über dem Volk Gottes, über das Volk Gottes sprechen. Ja? Das muss man hier wissen. Nur mal, damit wir auch den Hintergrund haben. Gott will Menschen zu sich einladen. Menschen sind aber nicht einfach nur so Menschen, sondern Menschen sind immer Sünder. Auch das verschweigt die Bibel nicht. Und das macht es alles zum Problem, dass Menschen schuldig werden in ihrem Leben. Und das ist kein schöner Anblick, wenn da ein Sünder ist, sozusagen, der sich mit dem wohlfühlt und an dem erfreut, was Gott Schaden zufügt und was ihm missfällt und was Gott wehtut. Sowas ist nämlich Sünde, sozusagen. Aber Gott ruft die Menschen aus dieser Welt der Sünde heraus in seine Gegenwart, in seine Familie, in seine Gemeinschaft und möchte, dass vorbildhaft dieses Volk, das er erwählt hat, sein Volk ist, zu ihm gehört. Und deshalb sollen sie auch seinen Namen tragen und deshalb sollen die Priester den Namen Gottes auf das Volk legen. Und dann, das soweit zu dem Begriff legen, ja. Jetzt kommen wir zu den anderen. Sind ja dreigliedrig, ist diese Segensformel. Das erste Glied hat zwei Verben. Der Herr segne dich und behüte dich. Jetzt muss man wissen, es sind zwei Sachen. Behüten, das ist was Defensives. Jemanden verteidigen, behüten, dass ihm nichts passiert. Aber segnen, das ist was Offensives, was Lebenspendendes. Schon im alten Israel, durch die ganze Bibel, zieht sich das Verständnis, zum Beispiel, dass gesegnet der ist, der viele Kinder hat. Und daran zeigt uns, Segen heißt das Leben stärken, vervielfältigen, das Leben ausbreiten, entwickeln, weiterhin. Ja, das heißt, eigentlich sind junge Menschen gesegnet, weil das in das Jungsein hineingehört. Immer stärker, immer wissender, immer ausgebildeter, immer mehr fähig zu werden, Fähigkeiten und Kenntnisse sich angeeignet haben. Ja, aber es ist auch Segen, ist auch was fürs Alter, weil Segen im Alter heißt reifen. Dinge tragen, durchtragen, nicht einknicken und spüren, dass die eigene Kraft nicht reicht und dann in der Kraft Gottes weitermachen. Ja, das ist Segen im Alter. Deine Kraft reicht nicht, meine auch nicht, für das, was Gott mir auferlegt. Aber in der Kraft Gottes, und das ist der Reifeprozess, der einsetzt, in der Kraft Gottes kann ich weitergehen. Und das ist Segen im Alter. Ich muss das mal so sagen. Für junge Menschen ist ja alles vollkommen klar. Ja? Segen heißt Kinder haben, Segen heißt das Leben entwickeln, das Leben mit beiden Händen positiv gestalten, nicht sich selbst verbrauchen, verschleudern irgendwie so, sondern das Leben für sich so aufbauen, dass man in Gottes Namen in dieser Welt lebt und gute Dinge bewirkt. Ja, dass es diese Welt zum Guten verändern. An der kleinen Stelle, wo du stehst, mit deiner kleinen Kraft, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, verändern die Welt. Das steckt sozusagen dahinter. Der Segen Gottes ist das, was Leben hervorbringt, im Vollsinn des Wortes. Das ist Segnen und Behüten. Jetzt kommt, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Das kann man eigentlich sehr gut verstehen. Auch das Volk Israel sozusagen, das sind auch Sünder wie alle Menschen. Sie sind erwählt, aber auch sie sind schuldig. Schon als Gott die 10 Gebote mit Mose oben auf dem Sinai übergibt und so, da beten sie unten schon ein goldenes Kalb an, am Fuß des Berges. Also ja, das gehört zu uns Menschen, so wie wir sind. Ich finde, manchmal ist die Last dieses Volkes Israel eine enorme, immense Last. Diese Erwählung zeichnet es aus, aber gleichzeitig sind sie ein Beispiel für die ganze Welt, wie die Menschen überhaupt sind. Und alle schauen auf dieses Volk und merken nicht, dass sie selbst nicht besser sind. Verstehe, wie ich es meine? Sünde und Schuld hilft immer so, mit auf den Finger zu zeigen. Das ist ja das, was im Mittelalter die Christen gemacht haben mit diesem Volk. Sie haben gesagt, das sind die Christusmörder. Völliger Unsinn. Christus ist nicht gestorben, weil die Juden ihn umgebracht haben, und haben die Römer gemacht. Und Christus ist gestorben, weil ich heute und hier ein Sünder bin. Ich habe eigentlich Christus umgebracht mit meiner Sünde. Und dass das christliche Mittelalter sich so vergangen hat an dem Volk Gottes und dann bis in die Gegenwart, in die jüngste deutsche Vergangenheit hinein, das ist was Schlimmes. Gleichzeitig bleibt dieses Volk, lebte und lebt beispielhaft für das, was Gott mit der Menschheit vorhat. Und so soll Aaron und seine Söhne sollen das auch tun, soll der Priester in Israel sagen, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Was das meint, verstehen wir ungefähr mit unserer Redewendung leuchtende Augen. Wann haben Kinder leuchtende Augen? Wenn sie was Schönes sehen. Wenn Weihnachten ist. Wenn Kinder was Schönes sehen, dann haben wir leuchtende Augen. Was meinen wir in Deutschland, wenn wir leuchtende Augen sagen? Dann meinen wir einen Gesichtsausdruck, der voll Vorfreude ist und dass man gleich zugreifen kann, dass man die Freude jemandem am Gesicht ansieht. Und das ist hier auch gemeint. Der Herr lasse sein Angesicht freudig leuchten über dir, wenn er dich sieht. Aber wie kann man denn mit leuchtenden Augen auf die Sünder gucken, die das Kalb anbeten und so. Wie kann man das? Deshalb gehört das zweite Verb auch noch mit dazu. Er sei dir gnädig. Weil Gott gnädig ist, schaut er die Sünder, die er von Herzen liebt, mit leuchtenden, fröhlichen Augen an. Und das wünschen wir einander, wenn wir diesen Segen einander zusprechen. Weil Gott gnädig ist. Gott ist nicht unbarmherzig. Dann wäre er kleinlich und würde zornig auf die Menschen schauen. Aber Gott schaut mit leuchtenden Augen auf die Menschen, die er liebt. Und er ist ihnen gnädig, obwohl sie Sünder sind. Das ist was ganz Wichtiges. Und dann kommt der dritte Punkt. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist etwas, was ich finde, was in unsere heutige Zeit passt wie nichts anderes. Gesehen werden. Ihr lebt hier in einer Stadt mit 3,5 bis 4 Millionen Menschen. Viele, die hier zum Betelkaffee kommen, viele, die da draußen rumlaufen, über die sieht man hinweg. Keiner sieht die wirklich. Keiner möchte sie ansprechen. Niemand kümmert sich um sie. Ich finde, das ist ein ungeheures menschliches Potenzial, das eigentlich Aufmerksamkeit auf sich zieht und aufsaugen möchte. Und niemand schaut hin. Niemand hört zu. Niemand interessiert sich. Und jetzt muss man sagen, wir Menschen, das liegt daran, dass wir Menschen sind, können das auch gar nicht. Unsere Aufmerksamkeit ist endlich. Wir sind irgendwann mit unserer Kraft am Ende, können nicht ohne Ende immer nur geben, immer nur machen. Auch diese Gemeinde kann das nicht, selbst wenn sie es gut meint und gut will. Aber Gott kann. Gott ist der Herr im Himmel, der all diese Menschen, die hier in Berlin leben und in den Millionen Metropolen an allen Orten dieser Welt und auch auf dem Lande und irgendwo hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen von mir aus, die ganz weit weg wohnen, JWD, ganz weit draußen, so wie der Berliner sagt, ja, auch bei denen ist Gott, und das ist Teil dieses Segens. Wir hebe dein Angesicht über dich. Gott schaue dich an. Gott interessiere sich für dich. Und das tut er in der Tat. Und wenn ich dir heute etwas sagen kann, dann ist es das, was so aktuell in unserer heutigen Zeit ist. Gott interessiert sich für dich. Das ist nicht nur eine leere Floskel. Und mehr als nur, dass er sich für dich interessiert, Gott gibt dir Frieden. Und das ist auch nicht nur ein frommer Wunsch, sondern Gott hat alles dafür getan, damit wir Frieden haben. Frieden mit Gott und Frieden mit unseren Mitmenschen. Da wird dieses Ding hier, wird hier richtig lebendig. Jesus Christus kam, um uns unsere Schuld abzunehmen, hat sie am Kreuz getragen. Und jetzt lädt er uns ein, dass wir uns von Gott anschauen lassen, dass wir merken, das Interesse an uns, das Interesse Gottes ist da. An dir, an deinem kleinen Leben, an deinem jungen Leben, an deinem alten Leben, an deinem kranken Leben, an deinem herausgeforderten Leben, vielleicht auch an deinem missbrauchten Leben, an deinem zornigen und wütenden Leben, keine Ahnung, ich weiß nicht, was dein Leben ist, an deinem fragenden Leben, nicht weiter wissen. Gott interessiert sich für dich. Und er hat alles dafür getan, dass du in deinem Leben Frieden finden kannst, weil Jesus deine Schuld vergibt. Amen.